Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Im Hebräerbrief im 13. Kapitel ab Vers 12 heißt es: Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, das ist mir heilig, das kriegst du nicht. Diesen Satz kennen wir vermutlich alle aus irgendeinem Hintergrund. Das Heilige ist das irgendwie Besondere, das nicht allgemein verfügbar ist. Etwas, was nicht jeder in die Finger kriegen soll. In diesem Sinne kann man sogar sagen, meine Haarbürste ist mir heilig. Und heftige Kampfszenen können sich in einem Badezimmer einer Familie abspielen, wenn der kleine Bruder sich an der Haarbürste der großen Schwester vergreift. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch Schwestern und Brüder hier auf Kanaan solche Dinge durchaus kennen. Gerade wenn wir versuchen, einen einfachen Lebensstil zu haben, werden manchmal Kleinigkeiten ganz groß. Unser Alltag ist voll von solchen Dingen, denen wir eine ganz eigene Bedeutung geben. Fatal wird es, wenn andere diese Bedeutung nicht kennen oder nicht akzeptieren und nicht verstehen. Und darauf beruhen viele Missverständnisse in den Familien, heftige Auseinandersetzungen zwischen Kulturen und Nationen. Das, was dem einen heilig ist, wird von dem anderen nicht als heilig eben angesehen und akzeptiert. Und auch im Glauben gibt es da natürlich viele Dinge. Manche Sachen sind uns da ganz besonders wichtig. Nehmen wir nur mal unsere Kirchengebäude. Auch diese besondere Kapelle hier, das ist für uns ein heiliger Ort. Hier wurden schon viele Herzen berührt, Menschen wurden gesegnet. Wie viele Gottesbegegnungen haben sich in diesem Raum schon abgespielt? Und selbst alle, die hier leben, würden wohl darüber staunen, wie viele Gottesbegegnungen das sind. Das kann man sich nämlich gar nicht vorstellen. Wir freuen uns an dem, was in so einem Gebäude geschieht. Und wir freuen uns, wenn wir Kanaan betreten und als erstes diese Mutterhauskapelle oder diese Kapelle hier sehen. Vielen Menschen ist dieser Ort entsprechend heilig. Heilig. Das bedeutet aber nicht immer, dass es Dinge sind, die Gott besonders wichtig sind. Das hat viel auch mit uns selbst zu tun, mit dem, was mir wichtig und wert ist, was für mich eine Bedeutung hat. Im hebräischen bzw. im jüdischen Denken hat das Wort heilig viel auch mit dem Gedanken der Absonderung zu tun. Das Heilige wird vom Unheiligen getrennt. Das Reine wird vom Unreinen getrennt. Und dieser Gedanke zieht sich durch viele biblische Schriften. Der Sabbat ist heilig. Er wird von den anderen Tagen ganz klar getrennt. Im Judentum gibt es heilige Dinge, heilige Zeiten, heilige Räume, für die besondere Bedingungen gelten. Es gibt Regeln und Verbote, die dieses Heilige bewahren sollen. Und der heiligste Ort im Judentum zur Zeit Jesu war der Tempel in Jerusalem. Und in diesem gab es dann das Allerheiligste, der Ort, an dem die Bundeslade mit den Tafeln der 10 Gebote aufbewahrt wurde. Und noch heute ist für Juden der Ort, an dem dieses Allerheiligste war, ein mehr als besonderer Ort. Als meine Frau und ich letztes Jahr in Jerusalem waren, haben wir so eine Tunnelführung mitgemacht. Also manche nicken schon, sie kennen das, so in den Tunneln unterhalb der Klagemauer. Und wir konnten sozusagen unter der Erde an diesen riesigen Steinquadern vorbeilaufen, wo man sich wundert, ähnlich wie bei den Pyramiden, wie sind die da überhaupt hingekommen? Und kamen dann an diese Stelle, wo man diesem Allerheiligsten, wo früher eben das Tabernakel stand, am allernächsten kommt. Und da ist ein kleiner Gebetsraum eingerichtet, an diesem Tunnelweg und wir sahen eine Frau, die auf einem Plastikstuhl saß, dick eingepackt war. Da unten war es ein bisschen kühler als draußen und in ihr Gebet vertieft war. So nah, wie es nur irgendwie möglich war, an diesem ursprünglichen Ort, in dem die Gegenwart Gottes in ganz besonderer Weise präsent war. Von dort aus, von diesem Ort aus, zogen sich dann die konzentrischen Kreise, die Abgrenzungen und Abstufungen dieses Heiligen. Auf das Allerheiligste folgte der Vorraum zum Allerheiligsten, dann die Halle der Priester, die Halle der Israeliten, die Halle der Frauen, der Tempelberg, die Mauern von Jerusalem, alle ummauerten Städte Israels und die Grenzen des Landes, das man heute noch das Heilige Land nennt. Und in unserem Predigttext heißt es nun, darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. Draußen, außerhalb der Stadtmauern, vor der Stadt. Da, wo die Heiligkeit nicht mehr so unmittelbar war. Draußen an einem, man möchte fast sagen, gottverlassenen Ort. Dort sollte das wohl wichtigste Ereignis der Weltgeschichte stattfinden. Dort, wo man sagen könnte, dass es Böse lauert, wo eben nichts rein ist. Im Gegenteil, wo das Unheilige spürbar ist. Dorthin jagt man eigentlich den Teufel und alle finsteren Kräfte. Zu den Zeiten vor dem Tempel, als der heiligste Ort noch durch das Tabernakel repräsentiert wurde, brachte man die Sündopfertiere nach draußen. Außerhalb des Lagers wurden sie verbrannt. Auf diese Tiere war die Schuld des Volkes gelegt worden und draußen wurden sie verbrannt, damit man mit dieser Schuld nichts mehr zu tun hatte. Hinaus mit dem Schmutz der Schuld und der Sünde. Hinaus in den Ort des Unheiligen. Und genau an solch einem Ort ist die Hinrichtungsstätte Jerusalems. Wer dorthin kommt, ist wirklich am Ende. Er hat keine Chance mehr, mit dem Heiligen in Berührung zu kommen und ist getrennt von Gottes Heiligkeit. Dort wurde Jesus gekreuzigt, draußen vor dem Tor. Und die Sünde, die er dabei trug, hat er mitgenommen. Und wer sich zu diesem Jesus bekennt, in diesem Fall eben zu Jesus, dem Gekreuzigten, wer zu ihm hält, der kommt selbst mit dieser Unheiligkeit plötzlich in Berührung, wird zu einem Außenseiter, der die sicheren Mauern der jüdischen Religion verlässt. Und unser Bibelwort stellt das aber dann gleichzeitig auf den Kopf. Alles, was damaligem Denken entsprach, wurde plötzlich verwandelt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. Jesus, Gottes Sohn, nicht irgendein Mensch, sondern die personifizierte Heiligkeit, ging in die Unheiligkeit hinein, in den finstersten Ort, den man sich denken kann. Und er nahm wie ein Opfertier die Schuld der Menschen auf sich, vergoss sein Blut, damit sein Volk wiederum geheiligt würde. Durch den für damalige Menschen unheiligsten Tod überhaupt, die Kreuzigung außerhalb der Stadt, sollten die Menschen geheiligt werden, abgesondert werden für Gott. Durch diesen Moment sollten sie ihr Heil finden. Und symbolisch wird es in den Evangelien dadurch versinnbildlicht, dass der Vorhang, der vor dem Allerheiligsten im Tempel war, zerriss, als Jesus draußen vor dem Tor starb. Der Weg zu Gott wurde durch diesen Tod von Jesus frei. Die Menschen können nun zu jeder Zeit und an jedem Ort mit Gott selbst in Berührung kommen. Als Gläubige sind wir so geheiligt, dass wir ein für alle Mal dieses Zugangsrecht haben. Am unheiligsten Ort geschah das Erstaunlichste und heiligste Erlebnis. Am unheiligsten Ort wurde der versperrte Weg zwischen Gott und Mensch freigeräumt. Damals ein revolutionärer Gedanke, genauso wie heute. der größte Schatz unseres Glaubens. Und dann fordert der Hebräerbrief seine Leser aber noch mehr heraus. Da heißt es: So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Ich habe mich mit einem Praktikanten, der gerade diese Woche jetzt bei mir war, einem Schüler, 9. Klasse, über den Predigttext unterhalten. Und er sagte dann ganz spontan: Jesus hat gelitten und auch wir sollen bereit sein, Leid auf uns zu nehmen, wenn wir diese Liebe Gottes weitergeben wollen. Und ich dachte mir nur, das hat er im 9. Schuljahr verstanden? Also das hat mich wirklich beeindruckt. Ja. Aber der Text hat einfach für sich gesprochen. Das war schon berührend zu erleben. Schon damals, vor bald 2000 Jahren, war es gewiss nicht leicht, sich zu diesem Glauben an Jesus zu halten. Denn das machte einem auch zu einem Außenseiter. Und das konnten auch damals die Christinnen und Christen nur durchhalten, wenn sie innerlich ganz fest in ihrem Glauben waren. Sie waren in ihrer Gesellschaft damals vielleicht Ausgegrenzte. Und so nannten sich die ersten Gemeinden dann auch Ekklesia, die Kirche, die Herausgerufenen. Sie waren herausgerufen, abgesondert vom Rest der Welt. Und gleichzeitig waren sie aber auch die Hineingerufenen zu den Menschen und Orten, mit denen sonst niemand etwas zu tun haben wollte. Wie sieht das bei uns aus? Wo sind wir? Drinnen oder draußen? Wir sind in der Kirche oftmals ein Club von Insidern, so wie heute Morgen, denke ich, hier auch. Ein vertrauter Kreis. Da feiern wir am liebsten auch Gottesdienste, leben unser Christsein. Und das ist ja auch schön und wichtig, denn wir brauchen ja diese Orte und Zeiten, wo wir Kraft sammeln, um auch hinausgehen zu können, wo wir uns gegenseitig haben, uns ermutigen und unterstützen können, wo wir Zeit haben, Gottes Gegenwart auf uns wirken zu lassen. Aber hier wird unseren Mitchristen und uns vor Augen gehalten, dass es uns gut zu Gesicht steht, dass wir als Christen nach draußen gehören, weil Jesus eben auch nach draußen gegangen ist und dort gelitten hat. Und deswegen darf die Kirche sich nie hinterm warmen Ofen verkriechen, sich einrichten in Bequemlichkeit. Weil Jesus draußen vor dem Tor sein Opfer brachte, deswegen verfehlt die Kirche sich selbst, wenn sie sich nur drinnen festsetzt, innerlich erstarrt. Keine Klüppchenbildung und falsche Zufriedenheit mit sich selbst. Nach draußen sollen wir gehen. Kirche gehört nach draußen. Denn wo sind denn die Menschen unserer Zeit? Offensichtlich ja nicht in den Gottesdiensten. Sie sind draußen und genau da gehören wir auch hin. Und die Menschen suchen ihr Heil ja nicht in Jesus. Sie suchen ihr Heil fernab von Glaube und Kirche. Sie suchen es, was weiß ich, eher in den Fitnessstudios, in den Börsenberichten, in den All-Inclusive-Urlauben, in der idealen Beziehung und rundum sorglos Paketen von Krankenkasse und Versicherung. Aber selbst das läuft den Menschen ja mittlerweile aus dem Ruder. Die Sinnlosigkeit ihres Tuns wird ja immer deutlicher. Die Sorgen und Ängste werden immer bedrückender auf den Menschen. Und ich denke, das ist eine gute Gelegenheit für uns als Christen, sich zu Wort zu melden und die Menschen herauszurufen, hinein in etwas ganz anderes. Eine gute Gelegenheit für uns, auch herauszufinden, ob wir das noch können. Draußen hinstellen, wo einem der Wind um die Nase weht. Und dieser Wind kann unangenehm sein, natürlich. Das erleben wir als Christen immer wieder. Und es ist auch nicht schön, wenn man irgendwie belächelt wird, wenn andere einen sehen oder mit einem reden. Aber rausgehen sollen wir ja trotzdem, auch wenn das manchmal schwerfällt. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Es geht am Ende eben um die Ewigkeit, um das Leben nach dem Tod. Und das wollen wir nicht nur für uns, sondern für die Menschen. Und deshalb sollen wir dorthin gehen und von ihm erzählen. Und das geschieht vollkommen unerwartet an den erstaunlichsten Orten. Ich war letztes Jahr wieder auf dem Jakobsweg wandern. Ich habe irgendwann mal in Rimbach angefangen im Jahr 2000 und mittlerweile bin ich in Pamplona in Spanien angekommen. Und das ist eine Geschichte, die ich gerne erzähle, weil ich sie so eindrücklich finde. Und ich bin dann erst an meinen Ausgangsort gereist im letzten Jahr im Sommer und bin dann ab Cahors, heißt der Ort, weitergelaufen. Und ich dachte, kam dann nachmittags an und dachte mir, ach, so 10, 15 Kilometer kannst du jetzt einfach noch laufen. Es ist noch so früh, was sollst du hier in diesem Ort? Und bin dann losgelaufen und kam dann 15 Kilometer weiter in ein Rathaus, habe gefragt, ob ich hier irgendwo zelten darf. Ich habe immer so ein kleines Zelt bei mir und durfte mich dann hinters Rathaus legen. Und da war in der Nähe dann auch noch so ein Platz, wo so Campingwagen standen und so. Und dann am nächsten Morgen, ich hatte es gar nicht gemerkt, ich war vor Erschöpfung sofort eingeschlafen, war neben mir ein Zelt, wo ich dachte, ach, sehr interessant, ich gar nicht mitbekommen, dass der das neben mir aufgebaut hat, wer da wohl drin ist, aber ich wusste es nicht. Ja? Im Laufe des Tages lernte ich ihn dann kennen, Thomas, ein junger Franzose. Wir unterhielten uns ganz normal und das war vollkommen okay und dann läuft man ja wieder unterschiedlich vom Tempo und dann sah ich ihn nicht. Tag drauf sah ich ihn wieder und wie es kommen musste, irgendwann fragt man sich schon, was man beruflich macht und so. Und dann sagte ich, ich bin evangelischer Pfarrer. Dann zog er relativ schnell Leine. Das war ihm dann ein bisschen unheimlich vielleicht, ich weiß es nicht so genau. Aber am Tag drauf kam er schon wieder. Also wir sahen uns dann auch immer wieder so auf Campingplätzen oder so. Und dann hatte er das Bedürfnis, mir zu sagen, also ich glaube nicht an Gott. Vielleicht, dass es so ein höheres Wesen gibt. Das könnte ich mir vorstellen. Und ich sagte dann zu ihm, naja, das ist doch schon mal ein Anfang. Ja, also, und viel mehr haben wir dann auch gar nicht drüber gesprochen. Ja, es ging dann wieder weiter. Am nächsten Tag kam er schon wieder. Und dann, also so wie es sich anhört, so witzig war das wirklich. Ja, also, am nächsten Tag kam er auf jeden Fall wieder und sagte, ich erzähle dir jetzt etwas, was ich noch nie jemandem erzählt habe. Und zwar habe ich mein Leben lang unter furchtbaren Ängsten gelitten, so als junger Erwachsener. Klimawandel, die Verunsicherung in der Gesellschaft, alles, ja, viele, viele Ängste. Und dann habe er eine Vision gehabt, eine Vision von Jesus. Und ich dachte mir, du glaubst nicht an Gott und hattest eine Vision von Jesus, ja. Aber nun ja, er hatte eine Vision von Jesus und von diesem Moment an, sagte er, waren die Ängste weg. Und das fand ich also ganz erstaunlich. Und dann waren wir so die erste Woche, waren wir eben viel miteinander unterwegs, bis er dann leider wegen Knieproblemen abbrechen musste. Aber er hat wirklich jede Gelegenheit genutzt, um Fragen zu stellen. Und wir waren ganz viel im Gespräch, also ganz schön. Ja. Jetzt zuletzt habe ich die Geschichte schon mal erzählt und da dämmerte mir, Thomas ist ja natürlich der Name Thomas, ja, also der mit seinen Fragen da zu mir kam und wo wir ganz grundsätzlich reden konnten, Glaubwürdigkeit von biblischen Texten, historische Fakten und all solche Sachen. Und dann fand er da so einen evangelischen Theologen, der nach bestem Wissen und Gewissen versucht hat, ihm Auskunft zu geben. Das war schon eine besondere Begegnung, vollkommen unerwartet, habe ich in dieser Form auf diesem Weg auch noch nicht erlebt. Und ich glaube, so kann das an den verrücktesten Orten, selbst im Supermarkt irgendwo passieren, wenn man irgendwo steht, nur was einkaufen will und plötzlich spricht einen jemand an. Und ich könnte mir vorstellen, Schwestern und Brüder werden eher mal angesprochen als andere Menschen, vielleicht durch ihre Tracht oder wie auch immer. Nutzen wir diese Gelegenheiten, um mit Menschen einfach in Berührung zu sein, mit ihnen zu reden, ganz zwanglos. Er hat auch gespürt, dass ich ihm nichts aufdrücken will, sondern ich war einfach da, ich war ansprechbar. Ich glaube, das war das Wichtigste. Es gibt viele Möglichkeiten, wo wir unser Christsein einfach leben können, sichtbar werden können mit unserem Glauben. Und wir machen diese Worte im Hebräerbrief so viel Mut, oder sie tun mir so gut, weil sie uns Mut machen, zu unserem Glauben zu stehen und fröhlich unser Christsein zu leben, nicht verkrampft und so bitter ernst, sondern einfach fröhlich. Als Kirche Jesu können wir noch so viele Veranstaltungen aus dem Boden stampfen und tolle Papiere und Texte verfassen. Das kann alles so schnell verpuffen und ist schneller Schnee von gestern, als man gucken kann. Aber wenn wir selber unser Christsein leben, das ist die stärkste Botschaft, die wir weitergeben können. Alle Erweckungsbewegungen in der Kirchengeschichte haben nur funktioniert, weil einzelne Menschen dann wirklich ernst gemacht haben. Der Glaube war dann nicht mehr nur Privatsache, sondern er wurde öffentlich. Man konnte frei darüber reden, dazu stehen und ihn natürlich auch leben. Draußen, wo die Menschen sind. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten, draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.